Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ja, für Berufstätige ist es ja ganz selbstverständlich, in Teilzeit zu arbeiten. Wenn Studierende das machen wollen, dann ist das nicht so einfach. Denn es gibt nur wenige Teilzeitstudiengänge. Warum das so ist, das klären wir gleich. Außerdem wollen wir wissen, wie Erstsemester ihren Studienstart unter Corona-Bedingungen erleben. Und wir stellen ein digitales Fortbildungsangebot für Lehrkräfte vor. Das gibt's heute in Campus und Karriere. Ich bin Britta Mersch. Ein Studium, das ist ja eigentlich so etwas wie ein Vollzeitjob. Als Faustregel gilt, dass Studierende rund 40 Stunden pro Woche in ihr Studium investieren sollten, also in Seminare, Hausarbeiten oder die Fachaufsätze, die sie lesen müssen. Wenn Studierende das Studium in Teilzeit machen möchten, weil sie zum Beispiel Kinder haben oder arbeiten müssen, dann finden sie noch nicht so viele Angebote. Denn nur 16% aller Studiengänge in Deutschland können in Teilzeit studiert werden. Das hat das Zentrum für Hochschulentwicklung ermittelt. Kurt-Dennis Hachmeister hat die Studie durchgeführt. Sind 16% Teilzeitstudiengänge in Deutschland nicht ein ziemlich mageres Ergebnis?
Ja, das ist schon tatsächlich ein bisschen wenig und wir können uns gut vorstellen, dass das ein bisschen mehr wird. Was man aber positiv sagen kann, die Anzahl der Studierenden, die in Teilzeit studieren, die ist leicht gestiegen und ist auf einem neuen Höchststand, wobei der nicht so besonders hoch ist, sondern mit 7,5% immer noch eher weit unten liegt.
Also das sind insgesamt 214.000 Studierende in Deutschland, die in Teilzeitstudiengängen eingeschrieben sind. Jetzt ist es ja auch so, dass das ziemlich unterschiedlich verteilt ist zwischen den Bundesländern. Also zum Beispiel im Saarland, da können 2/3 aller Studiengänge in Teilzeit studiert werden. In Bremen sind es dann wieder nur 2% und auch in großen Bundesländern, jetzt zum Beispiel wie Nordrhein-Westfalen oder wie Baden-Württemberg, da können nur 7% aller Studiengänge in Teilzeit studiert werden. Wie kommt es denn zu diesen Unterschieden?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Teilweise machen da kleine Änderungen auch Großes aus. Also wenn jetzt eine große Universität zum Beispiel in einem Bundesland sagt, wir machen jetzt einfach alle unsere Studiengänge teilzeitfähig, dann kommen da gleich 200 Studiengänge dazu.
Das wäre dann im Saarland zum Beispiel der Fall, dass eine Uni entschieden hat, wir machen das und dann ist man gleich eben ganz oben auf der Liste.
Genau, im Saarland ist das schon länger der Fall. Da gibt es aber auch nicht so viele Universitäten und da macht natürlich dann die eine schon ziemlich viel aus. Ein jüngerer Fall ist in Sachsen die Universität Leipzig, die das seit ein paar Jahren hat, so eine Regelung, dass eigentlich alle ihre Studiengänge in Teilzeit studierbar sind. Und da steigt dann gleich die prozentuale Zahl sehr stark, weil eben das Niveau so niedrig ist und dann eben kleine Änderungen auch schon große Unterschiede ausmachen.
Trotzdem gibt es ja auch den Fall, habe ich ja gerade schon gesagt, Nordrhein-Westfalen gibt es ein relativ geringes Studienangebot an Teilzeitstudiengängen, nur 7%. Dafür landet das Bundesland dann aber sehr weit oben, was die Studierendenzahlen angeht, die in Teilzeitstudiengängen eingeschrieben sind. Also diese Zusammenhänge gibt es dann auch.
Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen natürlich ein Sondereffekt. Dort sitzt ja die Fernuniversität Hagen, die das auch schon ganz traditionell lange anbietet, dieses Fernstudium, das man natürlich dann sozusagen ganz frei gestalten kann in seiner Zeit. Und da sind von den rund 200.000 Teilzeitstudierenden in Deutschland, studieren allein 50.000 schon dort. Und das macht natürlich ein großes Gewicht aus. Und außerdem ist da auch noch eine große private Hochschule ansässig, die auch sich darauf spezialisiert hat, berufsbegleitende Studiengänge anzubieten, eben auch in Teilzeit.
Es ist aber generell so, dass man an den privaten Hochschulen eher fündig wird, was Teilzeitstudiengänge angeht, als jetzt an den staatlichen Hochschulen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also tatsächlich ist ungefähr die Hälfte der Teilzeitstudierenden studiert an privaten und kirchlichen Hochschulen, während die sonst insgesamt gesehen nur einen kleinen Teil der Studierenden ausmachen. Also da gibt es tatsächlich einen Schwerpunkt.
Das heißt, es sind vor allem Berufstätige, die das machen, oder kann man auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, in welcher Situation die Studierenden sind, die in Teilzeitstudiengängen sind?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber es gibt natürlich schon diese Variante, dass man irgendwie erstmal eine Berufsausbildung hat und dann sich entscheidet, ich möchte studieren, das aber nicht Vollzeit machen, sondern weiterhin meine Berufstätigkeit ausüben, auch um dann sozusagen eine Einnahmequelle zu haben. Und dafür gibt es halt eben an diesen privaten Hochschulen spezielle Angebote, die das dann ermöglichen, zum Beispiel halt nach Feierabend zu studieren oder am Wochenende zu studieren oder eben dieses Fernstudium.
Was heißt das denn überhaupt, wenn man ein Teilzeitstudium macht? Also sind das dann wirklich Teilzeitstudiengänge oder sind das Studiengänge, also reguläre Studiengänge, die man auch in Teilzeit studieren kann?
Genau, also da gibt es verschiedene Varianten. Also Teilzeitstudium bedeutet eigentlich, dass man ungefähr die Hälfte des normalen Studiumpensums studiert. Es gibt aber eben spezielle Teilzeitstudiengänge, die also von ihrer Organisationsform her auch so organisiert sind, ja, dass eigentlich alle Studierenden das in Teilzeit studieren. Das heißt, dann sind die Veranstaltungen so gelegt, dass man das in Teilzeit absolvieren kann. Das ist also das, was die privaten Hochschulen so als Teilzeitstudiengänge anbieten. Und es gibt aber auch die andere Variante, das findet man häufig an staatlichen Hochschulen, wo man praktisch die Erlaubnis hat, das Studium auch in Teilzeit zu studieren. Das bedeutet, dass man dann die Regelstudienzeit, die jetzt beim Bachelor so 6 bis 7 Semester ist, dann einfach verdoppelt auf 12 bis 14 Semester. Teilweise bedeutet das aber auch, dass es da keine weitere Unterstützung von der Hochschule gibt oder irgendwelche besondere Organisationsformen, sondern dass man einfach dann ja weniger Kurse belegt, ohne dass die jetzt irgendwie anders gelegt werden zeitlich.
Das heißt, das müsste man dann mit der Hochschule verhandeln oder muss das letztlich schon die Hochschule im Vorhinein gesagt haben, bei uns geht dieser Studiengang auch in Teilzeit?
Genau, die Hochschule muss da Regelungen treffen, welche Studiengänge in Teilzeit möglich sind und auch unter welchen Umständen. Also teilweise gibt es da relativ weitreichende Regelungen, dass man sagt, wenn man berufstätig ist nebenbei, dann reicht das aus als Grund, Teilzeit zu studieren. In anderen Fällen muss man dann tatsächlich auch irgendwie nachweisen oder beantragen, dass wenn man jetzt ein Kind hat oder pflegende Angehörige und man kann dann nur unter diesen Umständen dann ein Teilzeitstudium aufnehmen.
Und ein paar Sachen muss man ja noch beachten. Also wenn man zum Beispiel BAföG beziehen möchte, das geht ja mit einem Teilzeitstudium nicht ohne weiteres.
Genau, also das gibt die Regelung, dass man BAföG nur für einen Vollzeitstudiengang bekommt. Das heißt, wenn man länger Zeit braucht, ist es vielleicht auch ratsam, eher die andere Variante zu nehmen, dass man sagen einfach 1-2 Semester länger studiert und dann gibt es auch Möglichkeiten, BAföG dann noch diese 1-2 Semester länger zu beantragen, wenn man einen guten Grund nachweist. Aber jetzt von vornherein zu sagen, ich studiere jetzt nur die Hälfte der Zeit und brauche doppelt so lange, da gibt es leider überhaupt gar kein BAföG für. Also nicht mal die Hälfte, sondern dann null.
Jetzt haben wir ja gerade Corona und viele Vorlesungen, also die meisten Vorlesungen und Seminare an Hochschulen finden ja im Moment auch online statt. Könnte das denn jetzt auch dazu beitragen, dass es doch noch mehr Teilzeitstudiengänge gibt in den nächsten Jahren, also dass da jetzt doch noch weiter ausgebaut wird?
Ja, das bleibt abzuwarten. Teilzeit und online ist ja nicht unbedingt das Gleiche, aber natürlich lernen die Hochschulen jetzt auch, dass man eben nicht alles immer so zeitgleich stattfinden lassen muss, ne? Also dass man nicht unbedingt zur Hochschule kommen muss für die Veranstaltung, dass man die Veranstaltung aufzeichnen kann und später sich angucken. Also das könnte auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Hochschulen, insbesondere die staatlichen Hochschulen, da mutiger werden, ihre Angebote auch ein bisschen flexibler zu stricken.
Das war Kurt Dennis Hachmeister. Er hat für das Zentrum für Hochschulentwicklung ermittelt, wie viele Teilzeitstudiengänge es an deutschen Hochschulen gibt. Und man kann sagen, da ist noch Luft nach oben. Im Moment können nur 16% aller Studiengänge in Deutschland in Teilzeit studiert werden. Eigentlich, da starten die Unis im Wintersemester ja immer Mitte Oktober mit den Vorlesungen und Seminaren für die Studierenden. Wegen Corona haben viele Universitäten den Vorlesungsstart aber auf die nächste Woche verschoben. Offizieller Start ist dann der 2. November. Das gilt auch für die Unis in Hessen. In dieser Woche finden dort aber schon die Orientierungswochen für Erstsemester statt. Das ist eigentlich ein ganz tolles Programm mit zum Beispiel Stadtrallyes, mit Kneipenabenden und mit Unterstützung beim Stundenplan. Wegen Corona fallen viele dieser Veranstaltungen aber aus oder werden nur unter ganz strengen Abstandsregeln durchgeführt. Wie die Unis in Hessen die neuen Studierenden auf das Studium vorbereiten und wie es Erstsemestern mit dem Studienstart unter Corona-Bedingungen geht, Rebecca Diekmann hat nachgefragt.
Endlich raus aus dem 200-Einwohner-Dorf und rein in die pulsierende Studentenstadt. So hatten sich Sina Nebe und Naomi Hartmann aus der Nähe von Korbach ihren Studienstart in Marburg vorgestellt. Doch jetzt kommt alles anders. Die Biologiestudentin Naomi erzählt:
Man hat sich immer so voll gefreut, ja, wenn man in der Uni ist, dann lernt man so viele Leute kennen und Marburg voll Studentenstadt und so viele junge Leute und wenn man abends einfach ausgehen möchte oder so, aber es ist jetzt halt alles einfach nicht drin. Und da das Abi ja auch schon so verlief, wir hatten keinen Abi-Streich, kein Abi-Ball, gar nichts. Und jetzt ist der Unistart schon wieder genauso blöd. Das ist total schade.
Die Marburger Philipps-Universität will ein sogenanntes Hybrid-Semester durchführen. Manches soll vor Ort stattfinden, manches online. In der Orientierungswoche gibt es zum Beispiel virtuelles Stundenplanbasteln, Speed-Dating und Kneipenquizze. Klassische Stadtrallyes soll es keine geben. Die Sportstudenten wollen dafür Orientierungsläufe machen mit strikten Abstandsgeboten und Alkoholverboten. Naomi und Sina finden ist gerade sehr schwer, in der neuen Stadt Leute kennenzulernen.
Alle sind so sehr vorsichtig wegen Treffen und so, weil halt viele sehen, wie die Zahlen hier steigen und dann halt einfach geraten wird, zu Hause zu bleiben. Und dann lernt man halt auch niemanden so richtig kennen, klar über Social Media, aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe, wie wenn man die in Person sehen würde.
Man hat schon mal so von den Profilbildern einen ersten Eindruck, aber man kennt die Leute ja dann trotzdem nicht.
Die Aufregung und Verunsicherung vieler Erstis ist groß, das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Allein eine Marburger Ersti-Gruppe auf Facebook hat schon über 1600 Mitglieder. Ständig kommen dort neue Fragen und Kommentare. Sina sagt,
ich finde, man merkt auch, dass viele sich unsicher sind und nicht ganz genau wissen, wie es jetzt läuft, woran man ist, wie das Studium überhaupt abläuft. Und ich finde halt, es ist viel, was man bedenken muss. Da muss man sich da irgendwie für Prüfungen anmelden, da muss man das bedenken und das und das und das. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es einen überfordert und man irgendwas vergisst, was man unbedingt jetzt hätte machen müssen und man das jetzt verpasst hat.
Während die Marburger Fachschaften eine Mischung aus Online- und Präsenzangeboten anbieten, setzen andere Unis komplett auf eine virtuelle Orientierungswoche. Etwa die Unis in Frankfurt und Gießen. An der Gießener Justus-Liebig-Universität wurde extra eine virtuelle Plattform entwickelt, um die Erstsemester willkommen zu heißen und über wichtige Themen zu informieren. Dort soll es Begrüßungsvorträge und Live-Chats geben. Uni-Präsident Joybrato Mukherjee begrüßt die Erstis mit einem Video.
Gerne hätte ich Sie auch persönlich vor Ort hier in Gießen begrüßt, aber dies ist in der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Eines ist sicher, Sie beginnen Ihr Studium in einem Ausnahmejahr.
Für die Marburger Erstis Naomi und Sina beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt, auf den sie lange hingefiebert haben. Enttäuschend ist das jetzt, sagen sie. Sie hoffen, dass sie irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein normales Studentenleben führen können, mit Kneipentouren und allem, was dazugehört. Am meisten hoffen sie aber, dass sie ihr Studium bis zum Ende durchziehen werden. An diesem Erstiwunsch hat sich durch Corona also nichts geändert.
Ja, viel Aufregung also bei den Erstsemestern, vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst, weil sie ja wirklich unter ganz anderen Bedingungen als ihre Kommilitonen in höheren Semestern ihr Studium beginnen müssen. In Niedersachsen, da ist das Semester für die Studierenden schon wieder gestartet. Die Hochschulen, die kämpfen aber gerade noch mit ganz anderen Problemen, denn viele Stellen von Professorinnen und Professoren bleiben frei. Es steht sogar die Frage im Raum, ob das Lehrangebot in den nächsten Semestern überhaupt so aufrechterhalten werden kann. Und das hat jetzt ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun, sondern das liegt daran, dass erstmal an anderen Stellen investiert werden muss. Frederik Schulz-Grewe erklärt, wo es hakt.
Den niedersächsischen Unis fehlt Personal, vor allem Professorinnen und Professoren. Jede neunte Stelle ist derzeit unbesetzt. Schuld seien jahrelang aufgeschobene Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, sagt Volker Epping, Präsident der Leibniz-Universität Hannover. Das Geld fließe jetzt eben eher in Gebäude als in Stellen.
Also wir haben keine Möglichkeit, an anderen Ecken und Enden zu sparen. Die Blauunterhaltung brauchen wir eben, damit es nicht reinregnet. Ich sage das nochmal ganz platt. Und das hat zur Konsequenz, wenn wir eben weniger Personal einsetzen können, also Stellen leer lassen müssen, dass wir automatisch natürlich weniger Studierende hier aufnehmen können. Das ist die Konsequenz.
Denn erhöht wurde der Bauetat im Grundhaushalt seit 15 Jahren nicht mehr. Fehlende Gelder für Modernisierung, Konkurrenz mit anderen Hochschulen und ein zu niedriger Bauetat sind für Volker Epping die entscheidenden Gründe für die Misere. Wolfgang Uwe Friedrich, Vorsitzender der Landeshochschulkonferenz Niedersachsen, sieht das ebenso.
Über viele Jahre hinweg wurde für den Bauunterhalt zu wenig investiert. Die Baumittel des Landes sind, Medizin ausgenommen, eingefroren. Das hat zur Folge, dass die Hochschulen selber Beiträge für die Sanierung und Modernisierung ihrer Gebäude erwirtschaften müssen. Und die einzige Möglichkeit besteht darin, Professorenstellen nicht zu besetzen, für ein Jahr im Schnitt freizuhalten und Mitarbeiterstellen für ein halbes Jahr freizuhalten.
Im Gegensatz dazu hält der Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Tümmler, die aktuelle Situation für normal. Viele Lehrkräfte gingen derzeit in Pension. Das dauere dann eben, bis die Nachfolge entschieden sei.
Und so ist es, dass wir von den 578 Stellen, die derzeit nicht besetzt sind, bei den Professoren 391 haben, die im Wiederbesetzungsverfahren sind. Und eben bei 191 Stellen noch nicht ganz klar ist, wohin wird die Reise gehen. Und das verteilt sich über 20 Hochschulen in Niedersachsen, sodass ich eine Dramatik an der Stelle A nicht erkenne und B auch keine Systematik, dass man jetzt Stellen nicht besetzt, um damit Baumaßnahmen zu machen.
Einig sei man sich aber darüber, dass der Bauetat insgesamt zu klein ist und sich über die Jahrzehnte ein erheblicher Stau angesammelt hat. So arbeitet das Ministerium derzeit mit Hochdruck an einer Lösung. Konkrete Vorschläge gäbe es aber noch nicht. Für Volker Epping von der Uni Hannover ist klar, wenn keine zeitnahe Lösung gefunden wird, sind vor allem die Studierenden betroffen.
Und das wird über alle Studiengänge gehen. Wir werden nicht sagen können, es gibt ganz besonders wichtige, sondern wir werden das eben auch vor der strategischen Ausrichtung der Universität und insbesondere natürlich auch den Möglichkeiten, relativ zeitnah Mittel zu generieren, dann entsprechend beschließen müssen.
Auch Lehrkräfte haben es im Moment ja alles andere als leicht. Sie unterrichten nach den Herbstferien, zumindest stand jetzt noch in den Schulen, obwohl wegen der steigenden Infektionszahlen ja eigentlich empfohlen wird, den Kontakt zu anderen so gut es geht zu vermeiden. Und sie müssen sich auch immer wieder anhören, dass das ja ohnehin alles überhaupt nicht läuft mit dem Online-Unterricht und mit den Digitalkonzepten, die es ja tatsächlich teilweise wirklich noch nicht gibt. Neue Ideen für guten Online-Unterricht vermittelt jetzt der Teachers Day an der Ruhr-Universität Bochum. Eine ganze Woche lang gibt es Fortbildungen für Lehrkräfte, in diesem Jahr per Video- oder Livestream. Und wie das Ganze abläuft, Kai Rüßberg war dabei.
Herzlich willkommen zum RUB Teachers Day 2020.
Die Begrüßung der Lehrer und Lehrerinnen auf dem Campus der Bochumer Ruhr-Universität war herzlich, aber rein virtuell. Sie kommt per Video auf YouTube.
Hier hinter mir im Audimax der RUB und auf dem ganzen Campus wollten wir uns eigentlich treffen, um gemeinsam den RUB Teachers Day anzugehen. Das geht in der aktuellen Situation leider nicht und deswegen findet der RUB Teachers Day nun digital statt.
Nach einem großen Erfolg vor 2 Jahren hatte der für Lehrerfortbildung an der Professional School of Education zuständige Professor Björn Rothstein bereits Ende Februar eine zweite Ausgabe geplant. Doch einen Tag vor Beginn kam das aus durch Corona. Diese Woche läuft nun der zweite Versuch mit 240 Lehrerinnen und Lehrern, die meist aus Nordrhein-Westfalen kommen.
Der Teachers Day ist jetzt eigentlich eine Teachers Week geworden. Wir haben ganz viele digitale Komponenten, die asynchron streambar verfügbar sind. Man kann sich also dann reinsetzen, wann man möchte. Jede Lehrkraft hat hier irgendwie einen anderen Unterrichtsplan, einen anderen Stundenplan. Man kann das in den Abendstunden, in den Morgenstunden dann wahrnehmen, wann es passt.
Die Vorträge wurden vorab aufgezeichnet. Einige Diskussionen finden live statt und Fragen können schriftlich eingereicht werden. Außerdem gibt es Fachforen per Live-Videokonferenz, aufgeteilt nach Geistes- und Naturwissenschaften. 6 Tage volles Programm. Die Angebote sollen den Lehrenden neue Impulse für ihre tägliche Arbeit bieten. Vor 2 Jahren ging es vor allem um die Inklusion. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem digitalen Unterricht, neuen Lehrmitteln und Tools.
Sind das digital bearbeitbare Arbeitsblätter? Es geht natürlich auch um die Kompetenzen, die die Lehrkräfte, aber auch die Schülerinnen und Schüler haben im Umgang mit digitalen Medien und den digitalen Techniken. Und dann geht es ganz klar darum, ein didaktisches und pädagogisches Konzept zu haben.
Der Bedarf ist groß, bestätigt Tagungsleiterin Christiane Mattison. Denn Lehrerfortbildung und Kontakte zu anderen an den Schulen mussten in diesem Jahr zum größten Teil ausfallen.
Alle Rückmeldungen, die uns erreichen, sagen aus, dass die Lehrerfortbildungen an den Schulen, von den Schulen organisiert, abgesagt worden sind, Corona-bedingt. Das heißt also, da hat in diesem Jahr kaum was stattgefunden.
Konferenzen haben aber nicht nur allein die Funktion der Wissensvermittlung, sondern es geht auch darum, sich untereinander auszutauschen. Und das vermissen die Betroffenen besonders. Und dabei suchen sie ganz unerwarteten Input, analysiert Mathisen.
Die Frage ist, was vermissen Sie denn eigentlich? Also ich habe jetzt hier auch das Anmeldeverhalten beobachtet. Ich habe natürlich ganz genau geguckt, unsere Teilnehmerschaft, was hat die denn eigentlich interessiert? Und das sind auch geistige Inhalte, das ist mir sehr aufgefallen. Also zum Beispiel haben Fachfortbildungen wie Religion oder Philosophie einen hohen Zulauf. Das ist in den vergangenen Jahren so nicht gewesen.
Deutsch- und Pädagogiklehrerin Caroline Kuhl ist eine der Teilnehmerinnen. Sie ist dankbar dafür, sich mit anderen auf einer fachlichen Ebene endlich mal austauschen zu können. Auch wenn es nur digital ist.
In diesem Jahr beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv mit dem Aspekt Digitalisierung. Und wenn ich als Kollege oder als Kollegin aus der Schule komme, das sind Themen, die mich genau in dem Moment beschäftigen. Und auch die Universität beschäftigt sich damit. Und da kann einfach die Theorie und die Praxis miteinander in Kommunikation treten. Man kann sich austauschen und einfach nochmal einen neuen Blick auf die Inhalte bekommen und dann so auch Ideen entwickeln.
Am Samstag ist ein Live-Tag geplant, bei dem die Interaktion unter den Teilnehmern im Vordergrund stehen soll. Bei 30 Fachworkshops treffen sich die 240 Teilnehmenden in Zoom-Videokonferenzen und können sich dort auch direkt austauschen. Den Pausenkaffee muss sich aber jeder zu Hause selbst kochen. Höhepunkt ist am Abend das gemeinsame Unterhaltungsprogramm, aber auch nur virtuell. Für den Abend ist ein Kabarettist eingeladen, der sein Programm Corona-sicher per Videoschalte überträgt.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu den ganz Kleinen, also zu den Kindern, die im Vorlesealter sind. Da weiß man ja schon lange, dass sie zu wenig vorgelesen bekommen. Und das hat sich jetzt auch nochmal bestätigt. Fast ein Drittel der Eltern liest den eigenen Kindern nur selten oder nie vor. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Stiftung Lesen, der Deutsche Bahn Stiftung und der Zeit. Vielleicht haben Sie es eben auch schon in den Nachrichten gehört. Dieses Mal wurde aber auch gefragt, warum die Eltern ihren Kindern nicht vorlesen. Und da gibt's ganz unterschiedliche Gründe. Das sagt Jörg Maas, er ist Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen.
Wir haben relativ schnell festgestellt, dass ungefähr 68% der Haushalte mit den 2- bis 6-jährigen Kindern maximal 10 Bücher haben für die Kinder. Also in der Tat, es gibt zu wenig Bücher in den Haushalten der Familien mit kleinen Kindern.
Viele Eltern sagen aber auch, dass sie abends einfach zu erschöpft sind zum Vorlesen oder sie haben das selbst gar nicht kennengelernt, dass ihre Eltern ihnen vorgelesen haben. Und es gibt auch noch einen ganz anderen Grund, sagt Jörg Maas.
Viele der Eltern sagen auch, sie fühlen sich der Aufgabe nicht gewachsen. Sie müssten Schauspielern oder sie müssten die Kinder ruhig halten, damit die eben auch geduldig zuhören. Und da ist uns klar geworden, wir müssen nochmal mit den Eltern verdeutlichen, dass das Vorlesen der Kinder eine Riesenchance ist für die Entwicklung der Kinder, auch für deren Entwicklung in der Schule und dass ehrlich gesagt auch Vorlesen jederzeit und überall möglich ist und wenn es eben nur regelmäßig 5 Minuten am Tag sind.
Und das war Campus und Karriere für heute mit Britta Mersch. Morgen gibt's uns wieder um 14.35 Uhr. Vielen Dank für Ihr Interesse heute. Und hier geht's jetzt nach den Nachrichten weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da gibt's heute Tipps zum Umgang mit Verschwörungen.